Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden.
Hallo Hendrik.
Hallo Armin.
Ich habe keine Ahnung, was wir heute anstellen wollen.
Haha, wir machen heute unsere lange angekündigte El Niño-Folge.
Nein.
Oh, doch.
Oh.
Ja, El Niño, haben wir schon oft irgendwie versprochen. Jetzt machen wir es mal.
Ich weiß nur, dass es irgendwie um Meeresströmungen geht, die irgendwie in die falsche Richtung, zur falschen Jahreszeit und irgendwie anstatt kalt warm und das war's.
Ja, das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen. Wir können an der Stelle eigentlich auch aufhören.
Guten Tag. Also, was machen wir dann übermorgen?
Bestimmt eine Zwischenfolge.
Nein, ernsthaft. El Niño.
Ja, nein, du hast das wirklich schon gut zusammengefasst, weil das ist der Kern des Ganzen.
Mhm.
Ich habe mir aber gedacht, wir fangen ein bisschen früher an. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Recap. Wir haben das, glaube ich, schon in einer unserer ersten Folgen mal gemacht, aber die Entstehung von Passatwinden ist relevant dafür.
Passat ist doch Richtung Westen wehend auf den Äquator zu.
Genau.
Ist das eigentlich Ost- oder Westwind dann?
Ostwind.
Kommt vom Osten weht nach Westen.
Genau. Kann ich mir auch immer nur merken, weil die ganzen coolen Metal-Bands immer irgendwas mit Northwind haben und das ist natürlich der Wind, der aus Skandinavien kommt.
Achso.
Entstehung der Passatwinde hat mir, glaube ich, auch gemacht, oder? Weißt du das noch?
Mhm, ja, irgendwie mit Hoch und Tief.
Genau.
Und am Äquator steigt es auf, also haben wir Boden tief und einen Höhen hoch und
richtig.
Der saugt dann Luft an und dann kommt unser Liebling namens Coriolis noch dazu.
Genau, also am Äquator heizt sich die Luft sehr gut auf. Weil ziemlich guter Einstrahlwinkel von 90 Grad oder zumindest annähernd 90 Grad.
Mhm.
Luft steigt nach oben, genau das, Höhen hoch und Boden tief entsteht dadurch, weil ne, Luft steigt nach oben, du hast einen Sog, Luft oben sammelt sich in Anführungszeichen, hast halt oben Höhen hoch und unten ein Boden tief. Diese Luft, die da hochsteigt, muss aber irgendwo hin. Das heißt, prinzipiell strömt die erstmal nach Norden und Süden weg.
Mhm.
Weil du musst ja irgendwo hin. Und kühlt sich dann dort ab in der großen Höhe und sinkt wieder runter. Und dieses Absinken ist so ungefähr bei 30 Grad Nord bzw. 30 Grad Süd.
Mhm.
Sinkt ja ab, das heißt am Boden sammelt sie sich in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben da einen Bodenhoch.
Mhm.
Subtropischer Hochdruckgürtel. Weil es quasi
komplett
um den Globus drumherum in den Subtropen einen ziemlich konstanten Hochdruckgürtel gibt. Jetzt haben wir einen hohen Druck am Boden bei 30 Grad und einen tiefen Druck bei 0 Grad am Äquator. Das heißt, die Luft strömt vom subtropischen Hochdruckgürtel zurück zur innertropischen Tiefdruckrinne und strömt quasi von, ich gehe jetzt mal von unserem nördlichen Subtropikgürtel aus, von Nord nach Süd.
Mhm.
Und dann, wie du völlig richtig sagtest, haben wir die lustige Corioliskraft, die das Ganze nach Westen ablenkt. Und zack, haben wir unser Passatwind. So grob zumindest. Und damit haben wir eigentlich so einen geschlossenen Winddingsi, ne? Also am Äquator hoch, bei 30 Grad runter, zurück zum Äquator und so weiter und so weiter.
Mit Ablenkung bauen wir so eine Schraube, oder?
Und das Ganze heißt dann Hadley-Zelle.
Mhm.
Na, siebte Klasse Erdkunde, Hadley-Zelle.
Siebte Klasse, oh Gott.
Ja, ich meine, wir hatten das irgendwo so siebte, achte Klasse rumgemacht. Aber das ist ja auch schon 30 Jahre her, hätte ich fast gesagt, nicht ganz. Das mag sich geändert haben.
Der Lehrplan nennt die Hadley-Zelle.
Ja, hoffentlich. Man weiß ja nie. Bin kein Klimaforscher, wer weiß, was da alles abgeht. Gleichzeitig zu diesen Passatströmungen haben wir weitere Strömungen. Nämlich die sogenannten Äquatorialströme. Es gibt einen Nord- und einen Südäquatorialstrom, der so ungefähr bei so 10 Grad, 20 Grad, je nachdem, wie das Wetter gerade ist, von Ost nach West normalerweise strömt. Wobei diese Äquatorialströme stark durchs Wasser getrieben sind. Also du hast normalerweise vor der Westküste Südamerikas, also vor dem Andenkamm quasi, hast du gewöhnlich kalte Gewässer. Das heißt, da ist die Luft relativ kühl und sinkt eher Richtung Boden ab. Das heißt, hier hättest du einen Boden hoch. Auf der anderen Seite vor der Ostküste Indonesiens hättest du normalerweise eher warme Gewässer. Das heißt, da kann Luft eher aufsteigen. Das heißt, da hättest du den Boden tief. Das heißt, du hast normalerweise auch noch so einen zusätzlichen Westwind, der von Südamerika nach Indonesien, Ostwind, sorry, der von Südamerika nach Indonesien bläst.
Also der verstärkt den Passat.
Der den Passat quasi verstärkt, genau. Ich habe aber gesagt, es steigt in der Gegend von Indonesien wieder auf. Und weil wir ja das Höhenhoch dann vor Indonesien haben und das Höhentief vor Südamerika, strömt es obenrum wieder zurück. Das heißt, du hast eine zweite Zelle, du hast quasi die, wenn wir mal uns die Gegend Südamerika, jetzt wegen El Niño auch, ne, die Gegend Südamerika so rausgucken, du hast zwischen Äquator und südlichem Subtropik-Hochdruckgürtel, hast du so eine Nord-Süd-Bewegung quasi, die Hadley-Zelle, und gleichzeitig eine Ost-West-Bewegung, die Walker-Zelle.
Die Walker-Zelle, ah ja.
Und diese beiden Zellen zirkulieren quasi dafür gewöhnlich rum. Diese Zirkulation, also diese Walker-Zellen quasi, gibt es auch zum Beispiel zwischen Afrika und Südamerika, zwischen Indonesien und Afrika, also über dem Indischen Ozean, über dem Atlantischen Ozean gibt es die auch, sind aber nicht ganz so stark ausgeprägt wie da zwischen Indonesien und Südamerika.
Ja, der Humboldt-Sturm ist ja auch wirklich kalt normalerweise.
Oh ja.
Der kommt ja von der Arktis an, nee, Antarktis.
Antarktis, genau. Ja. Wobei du auch das passende Gegenstück Richtung Norden hast, das vom Norden kaltes Wasser ranzieht. Diese Walker-Zirkulation schiebt nun im Normalfall das warme Oberflächenwasser vor Indonesiens Küste gegen diese Landmassen gegen und zieht andererseits natürlich auch von der südamerikanischen Küste das Wasser ein Stück weg. Das mag jetzt sehr theoretisch klingen, macht aber dann doch so einen halben Meter Meeresspiegelunterschiede aus. Also normal Null in Indonesien ist einen halben Meter höher als normal Null vor Südamerika. Das heißt, wenn man sich vereinfacht vorstellt, steht der Meeresspiegel schief. Ganz grob vereinfacht als Modell. Das heißt, du schiebst quasi das Wasser gegen die Küsten Indonesiens und das muss ja irgendwo hin. Das heißt, das Wasser wird normalerweise nach Norden und Süden weg.
Oder nach unten.
Richtig. Nach Norden, Süden und nach unten. Also so Schepp. Und durch dieses Absinken schiebt es quasi wieder das kalte Wasser zurück nach Osten. Das kalte Wasser, was so am unten in der Tiefe ist, wird nach Osten zurückgeschoben, sodass es vor der Küste Südamerikas wieder aufsteigen kann, du da deinen kalten Strom hast. Also quasi gegen Indonesien, nach Süden weg, über die Antarktis, zurück nach Südamerika. Und da hast du dann deinen kalten Strom, Humboldt-Strom, der wieder aufsteigt. Da hast du so einen, ja, ich will nicht sagen geschlossenen Kreislauf, aber das ist so eine Zirkulation, die sich immer wieder wiederholt. Wir haben ja gesagt, das sind diese Nord- und Südäquatorialströme. Bei so, wie gesagt, 10, 20 Grad rum. Dazu gibt es, und ich habe nicht hundertprozentig verstanden, warum, einen Gegenstrom, der von Indonesien nach Südamerika zurückströmt. Irgendwas mit, das muss so sein, weil das eine strömt in die eine Richtung, dann muss das andere halt in die andere strömen. Ich habe es nicht kapiert, warum, aber es ist so. Also quasi ein Strom, der in der Mitte zwischen den beiden Nord- und Südäquatorialströmen zurückfließt.
Jetzt auch unklar, wie der entstehen kann.
Äquatorialer Gegenstrom, es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Auch den gibt es im Prinzip in allen Weltmeeren. Auch da mal stärker, mal schwächer ausgeprägt, aber vom Prinzip her gibt es den überall.
Ja, das heißt, wir haben überall diesen Nord- und Südstrom und einen Gegenstrom.
Und das ist so der, in Anführungszeichen, Normalzustand, über den wir reden. Jetzt kann es dir aber passieren, dass die äquatorialen Strömungen, also die von Osten nach Westen, zu stark werden. Dann kann nicht mehr genug Wasser nach Norden und Süden abfließen. Und das Wasser staut sich quasi in Anführungszeichen vor Indonesiens Küste. Also wenn wirklich diese Strömungen sehr, sehr stark werden, kann das Wasser nicht schnell genug quasi nach Norden, mhm. Süden weg, sondern staut sich da und schiebt sich zurück über diesen Gegenstrom.
Ah, okay.
Also hast du quasi eine sehr warme Strömung, die eigentlich nach Norden, Süden wegdriften müsste, die jetzt zurück nach Osten driftet,
mhm.
und sich über das kalte Oberflächenwasser legt. Das eigentlich vor Südamerikas Küste.
Mhm.
Es ist leichter, es ist warm, genau das. Und legt sich jetzt über dieses kalte Wasser vor der südamerikanischen Küste und drückt das kalte Wasser runter.
Okay.
Und dadurch schwappt das kalte Wasser quasi über den Meeresgrund zurück Richtung Indonesien. Ein bisschen wie in der Badewanne, wenn du hinten drauf drückst, schwappst du dir am anderen Ende entgegen.
Ja, ja, ja.
Damit ändern sich natürlich die Temperaturen an der Meeresoberfläche stark. Das heißt, so ungefähr 3 Grad Temperaturanstieg des Oberflächenwassers vor Südamerikas Küste. 3 Grad klingt erstmal nicht viel, aber genau das ist El Niño.
Ja, 3 Grad Erderwärmung ist sehr viel.
Ja, richtig. Also El Niño ist quasi nichts anderes als, wir haben eine zu starke Strömung von warmem Wasser gegen die indonesische Küste. Es strömt zurück und platscht quasi auf das kalte Wasser drauf, was sonst vor Südamerika ist, unterbricht damit die kalten Strömungen,
mhm.
und schafft dadurch viel mehr Energie nach Südamerika, als da eigentlich im Normalzustand sein sollte. Das passiert so circa alle 2 bis 7 Jahre. Es ist nicht wirklich regelmäßig, im Schnitt alle 3 bis 4 Jahre, mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später.
Mhm.
Und dauert so 1 bis 2 Jahre, dieses El Niño-Phänomen. Wir sind momentan auf einem absteigenden El Niño-Ast. Ich habe da was gefunden und schmeiß dir das mal in den Chat.
Mhm.
Und zwar eine El Niño-Vorhersage habe ich gefunden, wo man quasi sieht, so der Peak war ja ungefähr November, Dezember 2023 und jetzt geht's wieder langsam zurück.
Mhm. Also wir hatten ein El Niño.
Genau, genau. Ende 2023 war High Peak El Niño. Die Auswirkungen von diesen nur 2 bis 3 Grad mehr,
mhm.
Sind ziemlich krass. Also durch die Umkehr der Temperaturverteilung, nämlich dass du viel wärmeres Wasser vor Südamerikas Küste und viel kälteres vor Indonesiens Küste hast,
mhm.
drehst du die gesamte Walker-Zirkulation um. Weil auf einmal nicht mehr die Luft vor Indonesien aufsteigt, sondern vor Südamerika.
Oh.
Das heißt, dieses, was eigentlich den Passat unterstützend dreht quasi,
mhm.
dreht sich auf einmal andersrum. Bremst damit den Passat, beziehungsweise schafft es auch zeitweise, dem Passat komplett stillzulegen in Ost-West-Richtung. Mhm. Klar, die Nord-Süd-Richtung hast du immer noch, aber die Westrichtung vom Passat kann komplett aufgehoben werden, da mehr warme Luft in Richtung der Pole gedrückt werden kann, weil das Wasser ist ja wärmer da. Dann kann mehr Luft aufsteigen am Äquator. Unterstützt du die Hadley-Zelle?
Mhm.
Das heißt, die Nord-Süd-Komponente wird stärker. Allerdings verschieben sich damit auch die gesamten Jetstreams. Das heißt, auch großflächige Wetterereignisse werden komplett durcheinander gewürfelt und treten an in Gegenden auf, wo du sie eigentlich gar nicht haben willst. Ganz profan natürlich, hast du auf einmal warmes Wasser vor Südamerikas Küste, das ist viel nährstoffärmer als das kalte Wasser, was da sonst ist. Ich meine, der Humboldt-Strom ist eine der nährstoffreichsten Strömungen, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm, auch fischreich, glaube ich.
Genau das. Das heißt, Fische bleiben völlig aus, die gesamte Nahrungskette bricht zusammen.
Mhm.
Da die Passatwinde so stark abgeschwächt werden, hast du unglaubliche Trockenheit im Amazonasgebiet, weil einfach nicht mehr Regenwolken angeschaufelt werden können in Ost-West-Richtung. Vom Atlantik ins Amazonasgebiet.
Das macht sich im Regenwald natürlich toll.
Richtig, genau das. Du hast auf der anderen Seite in Indonesien und in Australien starke Trockenheit, weil da einfach nicht mehr so viel verdunstet, weil das Wasser kälter ist. Weniger Verdunstung, weniger Wolken, weniger Niederschlag.
Ja.
Es bleibt aber trotzdem gleich heiß, weil die Sonneneinstrahlung bleibt die gleiche an Land. Aber halt starke Trockenheit und Hitzewellen. Gerade in diesem ganzen Indonesien, Australien, Ozeanienraum. Und das zieht sich sogar so weit, dass du in Südafrika zum Beispiel starke Trockenheit und Hitzewellen hast bei El Niño-Phänomenen. Auf der anderen Seite natürlich hast du viel warmes Wasser vor Südamerika. Es kann sehr viel verdunsten. Das heißt, dass im Andenraum sehr, sehr starke Niederschläge und Überflutungen, die auch noch unterstützt werden durch den jetzt Wind nach Osten, weil Walker-Zelle die umgedreht. Die treibt
es ja rein.
Genau, ja. Das. Das heißt, in Mittelamerika und im Andenraum und sowas hast du viel mehr Wasser, als eigentlich dahin soll. Und du hast halt fatale Überschwemmungen in den Gebieten.
Auf der falschen Seite vom Berg.
Genau das.
Im Amazonas fehlt es, auf der anderen Seite
hast du das. Richtig. Durch die Umkehr der Walker-Zirkulation wird quasi durch das gesamte warme Wasser, was ankommt, in hier Raum Mexiko zum Beispiel, im Andenraum, unten runter Richtung Argentinien, hast du überall Überschwemmungen. Und auf der anderen Seite, an der Westküste Südamerikas, an der Ostküste Südamerikas, sorry, hast du Trockenheit, weil die Passatwinde ausbleiben. Da du viel wärmeres Wasser hast, hast du auch eine viel höhere Hurricane-Gefahr vor der Westküste Südamerikas und Nordamerikas.
Stimmt.
Ja, weil wir haben ja in der Hurricane-Folge gelernt, du brauchst warmes Wasser. Hier hast du es. Genau. Und das zieht sich halt, diese Auswirkungen ziehen sich halt, wie du auch siehst, über Australien, Indochina-Raum bis hin nach Afrika. Du hast quasi einen kompletten Einfluss aufs globale Klimageschehen und Wettergeschehen.
Eieiei.
Und dann gibt's halt noch La Niña. Die war für mich nicht ganz so leicht zu verstehen wie El Niño. Die Dauer von La Niña ist auch kürzer, die dauert eher so ein halbes Jahr bis Jahr. Im Gegensatz dazu hat man gesagt, bei El Niño 1 bis 2 Jahre. Kommt so in einem Intervall von 3 bis 4 Jahren ungefähr, aber viel unregelmäßiger als El Niño. Und folgt nicht zwangsweise auf El Niño. Das heißt, du kannst...
Die wechseln sich nicht ab.
Genau, du kannst mehrere El Niño-Ereignisse haben, bevor wieder eine La Niña kommt. Wechselt sich nicht ab, genau. La Niña ist quasi der Extrem oder der verstärkte Normalzustand. Normalzustand haben wir gesagt, kaltes Wasser vor Südamerika, warmes Wasser vor Indonesien. Wenn das noch stark verstärkt wird, also du besonders starke Passatwinde hast, die das ganze warme Wasser in Richtung Indonesien pusten, sodass du da besonders viele Niederschläge hast und in Südamerika eine besonders krasse Dürre, weil sehr, sehr wenig verdunsten kann und das, was verdunstet, sofort weggepustet wird. Hinzu kommt dann, dass du im gesamten Ozean, im Südostasienraum viele Überschwemmungen kriegst und dafür starke Dürre in Südamerika und in Nordamerika auf der Ostseite mehr Hurricanes. Warum genau auf der Ostseite? Frag mich nicht. Das ist wieder so ein globales Ding, was für mich sehr, sehr seltsam, mir sehr, sehr seltsam erschien. Aber es ist wohl so. Ich habe da nochmal einen Link für dich. Sea Surface Temperature bei La Niña. Und da siehst du sehr schön, wie diese kalte Zunge Wasser von Südamerikas Küste bis fast nach Indonesien reicht. Also quasi eine richtig krasse Abkühlung vom gesamten Äquatorialpazifik. Also diese kalte Zunge zieht sich richtig weit rüber. Und entsprechend wenig kann da halt dann verdunsten und überhaupt Niederschläge bilden.
Da wird es dann quasi in die gemäßigten Breiten wird es dann warm dafür.
Quasi, genau.
Ja. Also Höhe Hawaii. Nee, nördlich von Hawaii. Ja. Oh. Uiuiui.
Also auch nicht erstrebenswert. Im Gegensatz zum Normalzustand, weil, ja gut, Normalzustand halt das ist, woran wir uns gewöhnt haben, ne? Also, was ist da schon normal? Diese ganzen atmosphärischen, ozeanischen Strömungen und die Anomalien, die wir da eben so aufgezählt haben, fasst man zusammen zur El Niño Southern Oscillation oder auch nur Southern Oscillation. Einfach um diese Phänomene, die ja doch zusammengehören, quasi in ein Modell zu bündeln. Solche, ja, ich sag mal, Oszillationen hat man aber auch in allen anderen Ozeanen. Also El Niño ist da nichts Besonderes, El Niño ist nur das Eindrucksvollste. Du hast im Indischen Ozean ein Modell, das sich Indischer Ozean-Dipol nennt, in dem auch diese Meeresoberflächentemperaturanomalien beschrieben werden, wobei das Wetter im indonesischen Bereich halt Teil dieses Indischen Ozean-Dipols und des El Niño Southern Oscillation Modells ist. Die hängen also zusammen. Also wenn El Niño warmes Wasser nach Indonesien drückt, hast du da halt deine positive Oberflächenwasseranomalie. Genau. Im Atlantik gibt's das Gleiche mit der Atlantic Multidecadal Oscillation. Das sind auch halt Schwankungen in der Meeresoberflächentemperatur, die zu Dürren im Westen und Südwesten der USA führen oder zu sehr feuchtem Wetter in Europa, wenn halt mehr Wärme aus den Tropen in den Nordatlantik transportiert wird. Dann hast du auch mehr Hurricanes und stärkeren Monsun und mehr Regen in der Sahelzone. Und wenn du es halt umdrehst, wenn du eine negative Meeresoberflächentemperaturanomalie hast, also das Wasser zu kalt ist, hast du es genau umgekehrt. Und dann hast du halt eher Dürren in Europa oder weniger Niederschläge in Europa und dafür mehr in USA. Das Problem bei dieser atlantischen Oszillation ist allerdings, man geht im Moment von einer von einer Zyklusdauer von 60 Jahren aus.
Oh, das ist lang.
Hat aber erst seit ungefähr 150 Jahren verlässliche Klimadaten. Also sagen wir mal so, die atlantische Oszillation ist etwas umstritten in Fachkreisen. Es ist auch noch nicht ganz klar, ob das nicht einfach quasi widerspiegelt, was der Mensch mit dem Klimawandel so anstellt.
Oder Zufall ist.
Richtig, genau. Im Pazifik heißt das Ganze halt dann Pacific Decadal Oscillation. Hat eine Zyklusdauer von 20 bis 30 Jahren und ist genau das Gleiche. Also auch da betrachtet man wieder die Oberflächentemperatur der Ozeane. Und je nachdem, wie die sich halt periodisch entwickelt, hast du an den verschiedenen Gebieten halt starke Niederschläge oder weniger starke Niederschläge. Und damit wäre ich im Grunde genommen mit unserem El Niño erstmal durch.
Ich habe nur die Hälfte kapiert, wenn überhaupt.
Es geht bei dem ganzen Dings eigentlich nur darum, dass man in einer sehr großen Badewanne sitzt und das Wasser hin und her plätschern lässt.
Und unten kalt und oben warm oder andersrum?
Genau, unten kalt und oben warm. Die Frage ist nur, wo was ist.
Ist es links warm oder rechts warm?
Genau. Und dadurch entsteht halt durch Verdunstung an allen Ecken und Enden Wetter, das du entweder haben willst oder nicht. Und den Punkt, den ich halt spannend fand, war, dass obwohl du in Anführungszeichen nur 3 Grad wärmeres Wasser an eine Ecke schaufelst, nämlich vor Südamerika schaufelst, du quasi globale Änderungen deines Wetters hast und Extremwetterereignisse global hast. Was lernen wir daraus? 3 Grad Temperaturerhöhung ist sackviel.
Oh ja, und wir sind mittendrin.
Genau.
Und wir kommen auch nicht davon.
Nö. Es ist kein einfaches Thema und ganz ehrlich, beim Recherchieren schien es mir auch viel logischer als jetzt, als wir drüber gesprochen haben. Ich packe wieder alle möglichen Links in die Shownotes, hoffe, ich denke diesmal an Kapitelbilder, weil ich glaube, ich brauche es dabei.
Oh ja.
Ja, und dann gucken wir mal, wie viele Zuhörer wir damit verlieren. Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, schauen wir mal.
Bin zwar in Hessen, aber ich darf gendern. Na gut, dann?
Das muss ich ganz ruhig sein, oder?
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und
vielen Dank und
bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.